Ja, lieber Gemeinde, jeder Gottesdienst ein Fest, das wäre doch schön. Und jetzt kommt die Festrede. Der Predigtext ist diesmal sehr lang. Ich versuche ihn möglichst lebendig zu gestalten. Er steht im Propheten Hesekiel über 500 Jahre vor Christi Geburt und er ist aber eine wunderbare Möglichkeit, ein wunderbares Angebot von Gott. Vielleicht kennen Sie das Wort, Gott verfolgt die Sünden der Väter und bis in die Nachkommen, aber er segnet bis in viel, viel, viel mehr Nachkommen hinein, als dass er straft. Wir sind die Kinder unserer Eltern und sind geprägt. Aber in unserem Predigtext geht es darum, dass jeder für sich selbst auch vor Gott verantwortlich ist. Das ist einerseits unbequem, auf der anderen Seite auch tröstlich. Überschrift: Gott richtet jeden nach seinem Tun und fordert Umkehr. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Sprichwort lautet, das Gott nennt, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der für sich selbst sündigt, soll sterben. Es geht weiter. Für die, die vielleicht eine Bibel mit haben, in Vers 20. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugute kommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Rechte und meine Gesetze, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, auch du und ich heute Morgen, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Vers 30. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Liebe Gemeinde, vor 3 Wochen habe ich das letzte Mal hier predigen dürfen, weil es eine Fortbildung inzwischen gab, zu der man eingezogen wird. Da muss man also hin als Pfarrer nach so und so viel Amtsjahren in der EKHN. Das Thema war die Kunst, Gott zu feiern, Thema Gottesdienst. Und ich hoffe, der Gemeinde davon in der kommenden Zeit noch einiges vermitteln zu können. Ich sage das deswegen, weil ich gern anknüpfen möchte an dem Thema von vor 3 Wochen. Weil da war Trinitatis und ich habe eingeleitet, eine Woche nach Pfingsten, diesen Sonntag, mit dem Thema Dreieinigkeit Gottes und gesagt, wir haben Halbzeit. Halbzeit. Und ich habe Folien gezeigt und habe deutlich gemacht, wenn man das Kirchenjahr mit einem halbkreisförmigen Bogen vergleicht und links unten fängt es mit dem ersten Advent an, dann ist bei Trinitatis, beim Sonntag nach Pfingsten, das halbe Kirchenjahr herum und man ist ganz oben angelangt. Und dieses ganz oben im Zenit kann auch bedeuten, so haben wir uns dann auf den Weg gemacht, eine ganz große Höhe für unsere Erkenntnis, also auch ganz schön hoch, das zu verstehen mit der Dreieinigkeit Gottes. Und jetzt haben wir nämlich wieder Halbzeit, deswegen habe ich das gesagt. Ich meine, die Kirche ist der Welt immer voraus, das wissen wir ja. Und jetzt haben wir wieder Halbzeit, und zwar von dem weltlichen Kalender her. Gestern auf heute war die kürzeste Nacht des Jahres. Ab jetzt geht's wieder abwärts, wird's wieder ein bisschen länger, dunkel. Und in der Halbzeit, was macht man da? Sie haben ja Erfahrung mit Halbzeit die letzten Wochen, oder? Ja, die schönste Nebensache der Welt. Aber was machen wir in der Halbzeit? Nur wir gehen, holen uns ein neues Getränk oder so. Und wir denken aber auch in der Halbzeit, werden Sie es noch schaffen? Also, wir wollen im Frieden hier heute Morgen auseinandergehen, deswegen frage ich Sie jetzt nicht, zu wem Sie halten. Aber wir werden uns immer so überlegen, werden Sie es noch schaffen? Also die Mannschaft, die, für die ich halte, wenn die jetzt Halbzeit hat und hat noch keine Führung erlangt, dann überlege ich, ob das mal gut ausgeht, ob sie es noch schaffen, ob sie die Fehler, die sie bis dahin gemacht haben, die falschen Denkweisen zu spielen, die falsche Methode, die falschen Wege noch korrigieren können, ob sie das noch ausbügeln können und ob der Trainer das schafft. Heute ist also wieder Halbzeit. Halbzeit für den weltlichen Kalender. Wenn Sie jetzt erschrecken, mir geht's genauso. Du liebe Zeit, gerade gestern war erst Ostern und morgen ist schon wieder Weihnachten. So schnell geht die Zeit. Und ab der zweiten Hälfte des Lebens, also viele von uns sind dieses Jahr 40 geworden und so, wenn so Gottes will und wir leben, kann man das als Halbzeit betrachten, nicht wahr? Ich bin letztes Jahr 40 geworden. Und da kann man sich vorstellen, dass man sich Gedanken macht über diesen Satz. In der zweiten Hälfte des Lebens kommt einem die Zeit schon wieder kürzer vor. Angeblich ist das so, obwohl die chronologische Zeitabläufe einfach bleiben. Aber es kommt uns scheinbar schneller vor. Das hat man jedenfalls herausgefunden. Und deswegen wächst auch die Sorge gleichzeitig damit, dass man meint, man hat weniger Zeit, ob sich das und jenes noch ändert. Nicht nur in der Halbzeit des Fußballspiels, auch in der Halbzeit meines Lebensspiels. Einige unter uns kennen das jetzt, die 40 geworden sind und haben vielleicht auch gedacht, oh, wir haben uns doch noch so viel vorgenommen. Werden wir das noch schaffen? Und man berät sich vielleicht auch im Stillen, also in der Umkleidekabine, mit seinem Trainer Jesus. und gesteht ihm die Anfechtung und den Zweifel, ob man sich wirklich noch im Glauben an diesem und jenem Punkt ändern wird. Ich habe kein Problem, Ihnen zuzugeben, dass es eine meiner größten Anfechtungen, ich weiß, es ist auch eine Ihrer größten Anfechtungen, Zweifel im Glauben ist, ob ich wirklich glauben kann, dass sich dieses und jenes in unserem Leben noch ändert. Und ich gestehe Ihnen, dass das ein geistlicher Kampfplatz ist, das für möglich zu halten. Umkehr ist das Thema Bekehrung, ob eine Kehrtwendung, eine Wende, eine Umkehr auf diesen bestimmten Gebieten in meinem Leben noch möglich ist. Gott ruft uns heute Morgen zu. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Ja, aber es ist so schwer, sich zu bekehren. Gott, es ist so schwer, umzukehren. Es ist so schwer, neue Gewohnheiten sich anzutrainieren und alte Gewohnheiten abzutrainieren. Trainer Jesus, warum ist das eigentlich so schwer? Und wenn ich Sie heute Morgen so ansehe, Sie und euch, dann weiß ich, dass es auch eine eurer größten Anfechtungen ist, weil es auch eine meiner größten Anfechtungen ist. Und ich bin auch nur ein Mensch. Ob sich dieser und jener, den wir kennen, noch ändert. Ob wir das glauben können. Das ist die Frage, können wir noch Hoffnung haben für diesen und jenen Menschen oder haben wir das Beten aufgegeben? Weil wir wissen, ab 40 und so weiter, also die Konfis, die fühlen sich jetzt sehr entlastet, die haben noch ein bisschen Zeit, da werden die Spuren immer tiefer. Da werden die Gewohnheiten immer fester. Und ich möchte die Älteren unter uns ja nicht deprimieren heute Morgen. Aber das sind ja wohl Lebensweisheiten, die wir alle kennen. Als ich letztes Jahr 40 wurde, da habe ich zufällig bei dem viel berühmten und diskutierten Theologen unserer Tage, Eugen Trevermann, gelesen, ab 40 ist man für sein Gesicht, also für die Physiognomie, wie man aussieht, selbstverantwortlich. Also welche Falte sich da jetzt dann stärker ausbilden wird und so. Und da kann man also von Gesichtern dann viel lernen. Ab 40 bist du selbstverantwortlich für dein Gesicht. Ich gebe 5 Minuten, sich mit dem Gesicht des Nachbarn zu beschäftigen. Ja, es gibt ja Evangelisten. Evangelisten, die müssen ja von 0 auf 100. Ich meine, wir haben viel Zeit. Herr Lotz hat sich Jahrzehnte Zeit gelassen. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und wir haben Zeit, wir müssen in einer Predigt nicht alles sagen. Aber der Evangelist, der muss es immer auf den Punkt bringen, das ist klar, der reißt wieder ab. Das ist klar, dass die auch dann deswegen manchmal ein bisschen die Leute herausfordern müssen und das macht man durch Ironie. Ich hoffe, Sie verkraften den Satz, den ich jedenfalls nie mehr vergessen habe, von einem deutschen Evangelisten unserer Zeit. Über dieses Riesenproblem noch Hoffnung zu haben, dass sich was ändert. Dass ich mich bekehre, dass ich umkehre. Und zwar hat er mal gesagt, der Parzani, und das stellen wir uns jetzt mal vor, da springt ein Mann aus dem 10. Stock. Also er hat keine Hoffnung mehr gehabt, ja? Er springt aus dem 10. Stock und als er am 3. Stock vorbeikommt, denkt er, ich sollte umkehren. Etwas schwierig, nicht? Weil die Gewohnheiten sind tief. Wie soll man noch umkehren? Und wenn man sich vorstellt, nochmal ein anderes Bild, ein Bauer, der noch keine Maschinen hat und betonierte Wege, sondern noch ein altes Fuhrwerk und einen alten Feldweg. Und er ist über Jahre und Jahre immer diesen Weg gefahren und die hat die Räder von diesem Fuhrwerk tief in den Weg eingegraben. Das Fuhrwerk, das kann schon alleine diesen Weg fahren, weil es einfach gar nicht mehr aus dieser Spur raus kann. Der kann mit diesem Fuhrwerk gar keinen anderen Weg mehr fahren. Die Spuren gehen immer tiefer. Unsere Falten gehen immer tiefer. Wenn die Halbzeit also rum ist, wird es ernst. Gott, und das ist das Tolle an unserer Botschaft, ermöglicht Umkehr. Die Frage ist nur, ob wir glauben können, bis wann das geht. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod? An der letzten Konsequenz eines nicht bekehrten Menschen? Meinst du, spricht Gott zu uns, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Hoffentlich, liebe Gemeinde, hoffentlich, wirklich. Ich wünsche es wirklich, dass keiner hier im Raum sitzt, der dieses Gefallen hat. Seien wir mal ehrlich, es gibt was ganz Gefährliches unter uns Christen. Und das ist, dass man Schadenfreude hat mit den Nichtchristen. Dass man sich manchmal dabei ertappt, dass man sich wünscht, dass sie so richtig tief einsacken und reinfallen. Gott jedenfalls sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und diese rhetorische Frage wird von ihm selber am Schluss des Kapitels beantwortet. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen und des Sterbenden. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und leben wir nicht in einer sterbenden Kultur? Leben wir nicht in einer Todeskultur? Spüren wir denn nicht, dass um uns herum die Leute nur, um das noch auszuhalten, dass die Kultur des 20. Jahrhunderts eine Kultur des Todes ist, schon aus dem Minus ein Plus gemacht haben, also aus der Not eine Tugend gemacht haben, die Flucht nach vorne angetreten haben und sich einfach damit arrangiert haben und den Tod zum Normalen und zum Leben erklären? Ich meine jetzt nicht das, was unter uns manchmal so rumgeht als Spruch, der Tod gehört halt zum Leben dazu oder so. Das mag vielleicht noch so ein bisschen resignierte Geschichte sein, obwohl wir darüber auch sprechen können, ob das denn biblisch stimmt. Aber ich meine jetzt, dass man einfach, um es überhaupt noch auszuhalten, wie tot man ist, einfach den Tod positiv sieht. Ich kann manche Musikrichtung gar nicht anders verstehen. Da wird der Tod verherrlicht. Ich kann manche Theaterstücke gar nicht anders verstehen. Da wird der Tod verherrlicht. Ich kann manche Filme gar nicht anders verstehen. Da wird der Tod gut gemacht. Ich kann manche Erscheinungen gar nicht anders deuten. Und das hat also deswegen wahrscheinlich einen so negativen Klang, Bekehrung. Und die Ablehnung gegen Bekehrung ist so groß, weil man gar nicht mehr glauben kann, dass das wirklich möglich ist, dass sich was ändert. Ja? Oder kennen wir das nicht, dass das Wort Bekehrung einen unwahrscheinlich negativen Klang hat? In Wirklichkeit ist Bekehrung eine fröhliche Sache, wenn ich glauben kann, dass ich umkehren darf, dass ich umkehren kann. Wir singen ja beim Singer and Pray Gottesdienst, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann heißt es in der zweiten Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Das ist ja das erschreckend, schaurig, schöne, einerseits furchtbar unbequem, weil es mit einer Absage an den alten Lebensstil beginnt, aber weil es mit einer Zusage für einen neuen beginnt, dass Gott mich ja nicht nur lehren will und Jesus mich nicht nur so begleiten will und meine Wege mit mir gehen will, sondern mich aus meinen alten Wegen rausholen will und in neue Wege gehen lassen will. Dass er mich ja wirklich verändern will, zu einem neuen Menschen machen will. Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu, ja? Aber bei Jesus komme ich wirklich dazu. Und dieses angefangene Werk, das will er vollenden. Das hat also einen negativen Klang, glaube ich, darüber können wir uns mal unterhalten, sagen Sie mir was anderes. Es gibt vielleicht von Ihnen andere Thesen, sprechen Sie beim Kaffeetrinken am Gottesdienst darüber. Warum wollen die Leute das Wort Bekehrung nicht mehr hören? Weil sie nur das Negative sehen, aus den Gewohnheiten raus. Und ich habe mich mit der Zeit eben eingerichtet, damit ich es überhaupt aushalte. Aber Gott sagt, er möchte, dass wir uns bekehren, weil wir sollen am Leben bleiben und nicht im Tod enden. Und hier ist doch natürlich nicht nur der biologische Tod gemeint, sondern der geistliche Tod, der ewige Tod, der zweite Tod nennt ihn die Bibel. Warum trauen wir uns denn so wenig, also du und ich, du, bei deinen Arbeitskollegen und Freunden davon zu sprechen, von diesen wichtigen biblischen Sachen? Warum bringen wir so wenig die Gespräche, wenn es um Tod geht, nicht auch auf diesen Tod? Die Bibel redet doch noch von einem viel, viel ernsteren Tod als von dem sterben müssen Tod. Den werden wir Christen auch nicht umgehen können. Nämlich Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Sterben müssen wir, aber wir werden trotzdem leben, weil wir uns um den Hals von dem gehängt haben, am Kreuz, der uns mit seinem Tod auch mit hineingenommen hat in ein neues Leben, in sein Auferstehungsleben. Und das bedeutet, der zweite Tod, der endgültige geistliche Tod, was heißt denn Tod in der Bibel? Trennung von Gott, abgeschnitten sein von meinem Ursprung. Den werden wir nicht mehr erleiden müssen. Und die Menschen sind sehr lebendig in ihrem Todsein. Aber Jesus sagt, lass doch die Toten ihre Toten begraben, die hinterm Sarg hergehen, erschreckende Botschaft, sind aus Gottes Augen auch tot. Und komme du und kehr um zum Leben, mir nach, folge mir nach. Das Christiwill hatte das Motto, come follow Jesus, komm, folge Jesus, das ist der Weg zum Leben. Und Bekehrung ist deswegen eine fröhliche Sache. Und deswegen machen wir im September auch diese Woche und ich möchte alle zum Schluss dieser Predigt einladen, bitte, bitte, nehmen Sie sich das doch zu Herzen und beten Sie den Sommer über für wenigstens einen Menschen, dass Sie mit ihm so einen Kontakt haben, dass er Ihrer Einladung folgt zu diesen Abenden, damit er sich bekehrt. Wir müssen uns auch immer wieder bekehren, das ist ja klar. Aber wir reden jetzt mal von diesem grundlegenden ersten Umkehrschritt von Gott weg, wie er bisher gelebt hat, auf Gott hin. Und das dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Dazu ist er gekommen, zu suchen, was verloren ist. Das Tolle ist, unsere Bekehrung verdanken wir auch der Umkehrung Gottes. Gott hat sich also nicht weggekehrt von uns, ja, ist umgekehrt, hat gesagt, geht doch euren Todesweg alleine bis zum bitteren Ende. Schadenfreude ist die reinste Freude. Das ist ein zutiefst unchristliches Wort, ja. Sondern er hat sich aufgemacht und hat sich uns zugekehrt in Jesus Christus und sucht nun, wen er verloren hat, um ihn wieder zur Umkehr zu bringen auf den richtigen Weg. Es gibt also bei Gott nicht diese Gehässigkeit, die wir aus unserem Leben kennen. Schrecklich, wenn ich es bei mir entdeckt habe, dass mir das plötzlich passierte. Schadenfreude. Gott will mich da auch und uns alle natürlich immer mehr verändern, dass wir sowas nie mehr haben. Es gibt also bei Gott nicht diese Gehässigkeit, die wir von uns kennen, wenn man sich am Schlechten noch freut, sondern um die Sünde und ihre Folgen und auszuhalten, haben sich die Menschen scheinbar in die Flucht nach vorn begeben, erklären den Tod noch zu was Positivem. Aber Gott ist ein Gott des Lebens. Und deswegen gibt es hier eine scharfe Antithese. Nicht Tod, sondern Leben. Und dann darf ich Mitarbeiter sein, in diese Welt hinein zu rufen und auch wenn ich mich nur zum Tee machen bereit erkläre im September, weil ich ja damit helfe, dass diese ganze Aktion gelingen kann, auf die wir jetzt hinleben, die wir auch in unserem Sommerurlaub nicht vergessen sollen. Dass wir mitarbeiten dürfen, dass Menschen diesen Ruf hören und auch ihm folgen. Kehr um! Es ist noch nicht zu spät. Und von den falschen Götzen weg, hin zu dem wahren, lebendigen Gott. Und es gibt ein altes Wort aus dem Neuen Testament, lassen Sie mich damit schließen, damit wir auch noch ein Wort aus dem Neuen Testament gehört haben, nachdem wir Prophet Hesekiel aus 500 Jahre vor Christus gehört haben. Aus dem ältesten, wahrscheinlich allerältesten Brief im Neuen Testament, also der älteste Bericht über Mission überhaupt, da steht im Thessalonicher: So wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Götzen, zu diesem, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn rettet. Deswegen möchte Gott, dass sich die Menschen umkehren. Nicht um unsere Gemeinde-Mittelklasse-Norm anzunehmen und irgend so ein christliches Leben zu führen, sondern um vom ewigen Tod errettet zu werden. Umkehr. Und das fängt unbequem an. Natürlich, weil ich zugeben muss, ich bin auf dem falschen Weg. Da bitten wir, dass der Heilige Geist weiterhin an uns und allen Menschen um uns herum, für die wir uns verantwortlich fühlen, da bitten wir, dass der Heilige Geist dieses Werk tut, dass die Menschen sich diese unbequemliche Art, erst das Gesetz und dann das Evangelium, gefallen lassen, damit sie aber auch dann die Freude erleben, dass Bekehrung eigentlich eine fröhliche Sache ist. Denn ich kehre um auf den Weg zum Leben. Und selbst das menschliche Sterben kann mir dann nicht mehr die Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott entreißen. Ich weiß, wohin ich gehe. Und das ist doch die Sache wert, dass wir mehr Intensität, mehr Leidenschaft, mehr Nachdenken, mehr Mut an den Tag legen, wie wir den Menschen von heute zu dieser Umkehr bewegen können. Und dazu sind wir alle eingeladen und auch selber immer wieder bereit zu sein, auf Gottes Reden zu hören, wo wir in unserem eigenen Leben auch umkehren müssen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.